Verplant.
Organisiert.
Wir sind der Podcast von Michelle
und Zaki.
Herzlich willkommen zu unseren Gesprächen über Bühne, Beziehung, Alltag und natürlich Balu. Wenn du dich freiwillig unters Messer legen würdest und operieren würdest, beim Beauty Dog oder whatever, was würdest du dir machen lassen und warum?
Wow, okay. Wow, das ist ja ultra stark. Ich habe keine Ahnung.
Siehst du, das meine ich. Wie macht man das jetzt einfach aus dem Stegreif?
Ja, weil das als Mann ganz andere Themen sind. Okay, pass auf. Oh ja, ich habe eine Antwort.
Okay.
Entweder ich würde mir die Nase, die Wangenknochen oder die Haare machen lassen. Weil Haare legst du dich ja auch unter das Messer. Zählt dazu, oder?
Ja. Haartransplantation, das würdest du wirklich machen?
Naja, wenn ich mich unter das Messer lege und es geht um Schönheit, werde ich mir keine Muskeln implantieren. Ich werde mir meinen Hintern nicht absaugen oder dazusaugen. Also, ich habe nicht vor, mir eine Haartransplantation zu machen in der Türkei. Aber wenn ich schon eine machen muss, dann würde ich dorthin gehen.
Okay.
Oder die Nase, wobei ich mag meine Nase, nur das kann man auch richten. Und ich habe... finde ich immer relativ wenig Wangenknochen. Deswegen, ja, hätte ich das.
Aber ich glaube, wenn du die Wangenknochen richten würdest, dann würdest du so ultra schmal aussehen.
Ja, das kann sein.
Glaubst du nicht? Ich glaube, du würdest super schmal aussehen und du bist so schon eine schmale Person.
Du bist so eine schmale Person. Das könnte man auf so viele verschiedene Arten und Weisen sagen, oder?
Ja.
Du bist so schmal. Du bist geistig so ein schmaler Mensch. Du bist körperlich einfach wirklich schmal.
Oh mein Gott. Du lässt es jetzt gerade darstellen, als hätte ich dich komplett beleidigt.
Kontext, Leute. Kontext ist alles.
Das ist wie, wenn man zu jemandem sagt, schön für dich.
Schön für dich.
Man kann es nicht freundlich sagen. Es hat immer diesen leichten, passiv-aggressiven, schön für dich.
Es ist wirklich schön für dich. Es geht nicht.
Und damit würde ich sagen... herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verplant organisiert mit Michelle.
Und Zaki, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind tatsächlich kurz vor dem Sommer.
Ja.
Und bringen jetzt noch die Mit-Juni-Folge raus, wo wir, Juni ist immer Geburtstag feiern, gleichzeitig aber auch Prüfungen zu Ende bringen. Also wenn ich Matura oder wenn ich Schularbeit noch hätte.
Ja.
Und immer bangen, dass ich zwischen 4 und 5 stehe. Also im ganzen Juni habe ich immer das Gefühl, ich stehe zwischen 4 und 5. Und ich habe meine Matura übrigens vor 18 Jahren gemacht.
18 Jahre? Wow. Ja, das kommt hin. Wann habe ich gemacht? 2011. 15 Jahre.
Und jetzt gibt es Leute, die hören uns hier zu und denken sich, ja.
Ich mache nächstes Jahr Matura.
Nein, ich glaube sogar noch weniger. Die werden sich denken, hey, du bist halt alt. Das ist ja völlig in Ordnung. Das darf 18 Jahre in der Vergangenheit liegen. Aber ich lade euch ein. Herzlich willkommen. Ihr werdet genau diesen Gedanken haben. Dann wird es bei euch 18 Jahre dauern. Und es hat sich nichts verändert. Ein bisschen zufriedener ist man, mal seine eigene Wohnung und so. Ist cool. Aber es ist eigentlich nichts anderes. Wir werden heute trotzdem in eine eigene Richtung gehen. Und wir werden uns Zeit nehmen für ein sehr heikles, aber auch nicht heikles, ernstes, aber auch nicht ernstes Thema, nämlich Arztbesuche.
Arztbesuche. Ich habe mir irgendwie gedacht, okay, ich musste wieder zum Zahnarzt, es war wieder soweit, die jährliche Kontrolle stand an, die Mundhygiene stand an, ich war mal wieder nervös. Ich konnte die Nacht davor mal wieder nicht schlafen, ist eh immer so, ich kann davor einfach nicht schlafen, ich bin einfach immer nervös. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich bin, egal zu welchem Arzt ich gehe, immer nervös. Beim Zahnarzt ist es immer noch am schlimmsten, weil doch auch immer noch ein bisschen Panik dabei ist. Ich habe einfach auch Schiss davor.
Weil? Also was passiert bei diesem Zahnarzt?
Es könnte
wehtun. Der schaut in deinen Mund rein und macht ein bisschen was.
Ja, aber wenn er was machen muss, ja dann Katastrophe.
Weil der Schmerz auch so wehtut, oder?
Ja, ich finde der Schmerz ist, das ist so ein ganz eigener, unangenehmer Schmerz. Ich kann das nicht beschreiben.
Ist es auch der Geruch? Weil ich finde, in einer Zahnarztpraxis gibt es immer eigenen Geruch.
Weiß nicht, ob es auch der Geruch ist. Ich glaube auch einfach, dass der Zahnarzt damals aus meiner Kindheit, wo der mir da, der einfach wirklich nicht nett war und mir dann einen Zahn gezogen hat, ich glaube, der hat das dann einfach bei mir irgendwie ein bisschen versaut. So, dass ich halt einfach immer mir denke, um Gottes Willen, da passiert jetzt gleich das Schlimmste.
Und im Vergleich Orthopäde, bist du auch
bin
nervös?
Bin ich trotzdem nervös?
Bist du trotzdem nervös?
Aber finde ich nicht schlimm. Mhm. Ich glaube, ich bin immer nervös von dem Befund einfach. Auch wenn ich nur zur Kontrolle gehe, weiß ich nicht, ich gehe zum Hautarzt, weil ich lasse ja auch einmal im Jahr meine Muttermale kontrollieren, weil ich so viele habe. Ich gehe ganz brav zum Gynäkologen und trotzdem bin ich jedes Mal nervös. Ich gehe jedes Jahr, aber ich bin jedes Jahr aufs Neue nervös, weil er könnte ja jetzt was finden. Und es könnte jetzt gleich ein Folgebesuch kommen und es muss wieder ein Muttermal entfernt werden und das könnte was haben. Oder keine Ahnung, der Abstrich ist nicht gut oder was weiß ich nicht was. Ich glaube, es ist diese Angst vor dem, oh mein Gott, es könnte was gefunden werden und ich bin vielleicht nicht gesund oder so.
Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen Angst vorm Arzt haben, weil wenn man zu einem Arzt geht, kriegt man etwas gesagt, das meistens einem nicht gefällt.
Ich meine, ich musste ja sogar mal ein Blutdruck-Tagebuch führen, weil ich damals, ich habe in Dortmund bei so einer Studie teilgenommen, bis ich 30 Jahre alt war. Die haben damals meine Eltern, wo ich geboren bin, haben die irgendwie angesprochen, ob ich bei dieser Studie mitmachen möchte. Die hat sich Donald-Studie genannt. Und da habe ich dann quasi, die haben mich 30 Jahre lang jetzt begleitet und haben quasi mein Wachstum und so alles für so eine Studie mitbegleitet und dann auch Blut abgenommen und so weiter und so fort. Und da war ich auch immer nervös, wenn ich da hin musste. Und wo ich das letzte Mal hin musste, zu meinem 30. Geburtstag und das letzte Mal war, war ich auch wieder nervös und sie hat mir einen Blutdruck gemessen und hat sie mir gesagt, ich habe hohen Blutdruck und ich sollte mal meinen Blutdruck kontrollieren lassen. Und dann war ich ja extra beim Kardiologen und habe mein Herz kontrollieren lassen und dann musste ich so ein Blutdrucktagebuch machen und dann hat der Kardiologe bei mir gesagt, Sie haben keinen hohen Blutdruck, wie sind Sie darauf gekommen? Da habe ich ihm das erzählt und er meinte so, kann es sein, dass Sie vielleicht einfach nervös waren, weil dann schießt er nämlich sofort in die Höhe. Und das heißt eigentlich, jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich einfach hohen Blutdruck, weil ich so nervös bin.
Keine Sorge, es ist nur Angst.
Es ist nur Angst. Na, das, okay, na, wenn es sonst nichts ist.
Das beruhigt.
Ja, aber ich habe ein dreiwöchiges Blutdrucktagebuch geführt und habe morgens, mittags, abends meinen Blutdruck gemessen. Ich musste dann immer erst, kannst du dich erinnern?
Yeah.
Ich musste immer erst eine Minute ganz ruhig sitzen, damit ich quasi ganz ruhig und entspannt bin. Und dann habe ich, ja, da haben wir extra ein Gerät für gekauft. Anscheinend bin ich da sehr anfällig für Nervosität bei Ärzten.
Und gibt es da irgendetwas, das den Druck auslöst? Oder ist es einfach die Angst vor dem Unsichtbaren, von dem, was du nicht weißt?
Wir wissen ja alle, dass ich auch gerne eine Person bin, die Sachen einfach selber in die Hand nimmt und einfach gerne die Kontrolle hat. Und das ist halt etwas, das habe ich nicht unter Kontrolle. Habe ich ja nicht unter Kontrolle, ob ich jetzt, was ich für einen Befund dort bekomme. Also macht es mich, ergo, es macht mich gleich nervös.
Also Kontrollverlust.
Ich glaube, es ist so eine Art Kontrollverlust. Eh nicht schlimm. Ist jetzt nicht so, dass ich dann nicht zum Arzt gehe oder so oder ich hab so Angst vor der Diagnose. Nein, ich gehe ja eh hin und ich mach's auch und ich höre mir das auch alles an, aber es ist immer dieses Kitzelnde im Bauch, was du dann hast, wenn man nervös ist.
Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass Zahnarzt so ziemlich der schlimmste Arztbesuch ist, weil er einfach so direktes plötzliches Feedback gibt. Also wenn du zu einem anderen Arzt gehst, gehst du zum Orthopäden, wird er dir nicht plötzlich den Knochen brechen oder vielleicht renkt er dir etwas ein, aber da bist du froh darüber, weil du hast dir vorher was ausgerenkt. Beziehungsweise, mir fällt zum jetzigen Zeitpunkt kein Arzt ein, wo man wirklich sagt, sofort muss sofort was gemacht werden. Und der Zahnarzt schon. Mein persönlich schlimmstes Erlebnis, aber das war nicht nur kurz, sondern das war sehr lang, war auch Zahnarztbesuch, weil ich eine Zahnspange bekommen habe mit 11 Jahren. Genau keine, das war 2001, da gab es schon Zahnspangen, aber es gab noch nicht so ein typisches laufendes System wie heute. Man ist heute bewusst, oh, man gibt den Kindern auch teilweise keinen Schnuller mehr, es ist auch wieder ein anderes Thema. Aber da habe ich eine Zahnspange bekommen, ich hatte keine Ahnung, wie ich damit umgehen muss. Ich hatte Schmerzen des Todes und es hätte mir ruhig die Ärztin sagen können, pass auf, am Anfang verschiebt sich alles, es wird wunderschön aussehen, aber deine Zähne sind sogar taub, so viel Schmerzen wirst du haben. Und
Katastrophe.
Als ich dann aber die Zahnspange runterbekommen habe, denkst du dir, wow, alles sitzt perfekt und ich bin wirklich dankbar. Bei mir sitzt, ich traue mich sagen, 95% meiner Zähne sitzen jetzt noch genauso wie früher. Aber ich habe danach ein anderes Zähneputzen entwickeln müssen. Das hat sie mir auch nicht gesagt. Und ich bin einmal mit 4 Löchern und 3 zusätzlichen Plomben zum Zahnarzt dann gegangen. Also das musste noch gemacht werden,
oh mein Gott,
weil ich überall Löcher hatte. Und ich war so, was? Aber ich habe doch immer geputzt. Meine Mama hat sogar früher mir CDs geschenkt, Alben geschenkt oder ein Computerspiel, wenn ich einfach einen Monat lang brav Zähne geputzt habe.
Es ist einfach wirklich nicht angenehm beim Zahnarzt. Aber es ist so wichtig, weil man will seine Zähne einfach lange haben.
Und ich finde, wir jetzt, die 35 sind, wenn ich mir meine Eltern ansehe oder wenn ich mir meine ganze Familie ansehe und Leute halt einfach in dem Alter, dann haben viele schlechte Zähne. Und ich dachte ja, irgendwann ist das einfach so, du hast schlechte Zähne.
Aber ich muss sagen, ich habe auch keine guten Zähne. Ich habe schon das Gefühl, dass es auch ein Unterschied ist, ob du anfällige Zähne hast oder nicht anfällige Zähne hast.
Ja, gebe ich dir sehr recht.
Also das gibt's auch schon.
Nur Verfärbungen, schwarze Zähne, ich spreche wirklich von Sachen, wo man sagt, so, ich hole mir jetzt die dritten Zähne. Wir sind tatsächlich jetzt mit unseren bald mit 30, also ich bin ja schon 36 jetzt, tatsächlich breche ich das Bild, weil meine Zähne halten immer noch und darüber bin ich sehr dankbar. Was für mich aber dann ein bisschen die Angst beim Zahnarzt gebrochen hat, wo ich verstanden habe, wie ich meine Zähne putzen muss, und ich war damals beim Militär 2009 und habe dort alle meine Weisheitszähne rausoperieren lassen.
Oh Gott.
Und da wurde gestemmt, da ist das Blut gespritzt. Ich habe zwar nichts gespürt, aber das war wild. Der Zahnarzt hat das auch die
ich
ganze
Zeit. Ich hätte geweint. Ich hätte gesagt, bitte hau mir einen aufs Gesicht, damit ich ohnmächtig bin und das nicht mitbekomme.
Einfach auf ein Brett von
hinten. Ja, wirklich. Hau mir eins vom Kopf. Ich will das nicht mitbekommen.
Und da habe ich aber meine Angst auch verloren, weil ich habe gemerkt, die Spritze ist mein bester Freund.
Ja, ja, vollkommen. Aber ich glaube, ich würde trotzdem auch 1.000 Euro von der Narkose bezahlen. Hätte ich kein Problem mit. Zahle ich bar aus meiner Tasche, nehme Kredit für auf, ist für mich in Ordnung. Hau mich raus. Wo sie mir die Gallenblase rausgenommen haben, das war ja auch so etwas.
Boah, du hattest deine Gallenblase entfernt.
Ja.
Das klingt überhaupt so, weil man nimmt einfach ein Organ
raus. Sie haben mir ein Organ geraubt. Überleg mal, ich habe ein Organ weniger.
Organraub.
Ich habe ein Organ weniger.
Ruf die Polizei.
Und ich kann mich noch erinnern, dass sie mir die Steine, weil ich hatte, also für alle, die das nicht wissen, ich hatte eine Gallenblasen-OP, weil ich hatte Gallensteine. Und ich habe 3 Jahre lang immer Gallenkoliken gehabt, die sich aber so geäußert haben, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe einen Krampf im Rücken und konnte mich dann gar nicht mehr bewegen und habe teilweise auch keine Luft mehr bekommen. War öfters deswegen beim Orthopäden, weil ich immer geglaubt habe, mein Rücken verkrampft sich, bis das dann mal rausgekommen ist, dass ich Gallensteine habe und das Gallenkoliken sind. Und dann haben sie mir, weil diese Steine schon so extrem waren, mir die Gallenblase rausgenommen und ich hatte 14 Steine da drinnen. Und ich in meiner benebelten Aktion habe die mit nach Hause genommen.
Hast du allen gezeigt?
Und habe sie allen gezeigt. Ja. Ich habe immer noch ein Foto davon.
Ist wirklich krass, weil du hast so lange diese Schmerzen mit dir rumgetragen und dachtest, du hast Rückenschmerzen.
Ja, vor allem, ich kann mich noch erinnern, das war ein Unterricht, da musste ich nach Hause gehen. Und ich weiß noch ganz genau, wer vor mir stand von meinen SchülerInnen. Und die haben mich angeguckt und ich bin kreidebleich geworden und musste mich hinsetzen. Und ich habe sie noch angeguckt und ich habe zu ihnen gesagt, ich muss jetzt sofort nach Hause, ich kann nicht mehr, es tut mir so leid. Und ich bin einfach nur aus dem Unterricht gegangen und bin gegangen und sie haben überhaupt nicht, also sie haben beide nicht so, okay. Und ich habe ihnen dann später noch eine Nachricht geschrieben und habe ihnen erklärt, aber in dem Augenblick ist es wie, als wäre auch mein Kreislauf gesackt einfach.
Wenn ich sagen darf, der schlimmste Moment an dem Ganzen mit den Koliken war, als du keine Luft bekommen hast
mitten in
der Nacht aufgewacht hast, ich krieg keine Luft und ich war so, ja, das ist was machen wir jetzt?
Ja, das war
richtig. Dann haben wir den
übel.
Krankenwagen gerufen, dann kamen die vorbei.
Dann haben
gesagt,
sie mich sogar mitgenommen.
Ist alles gut.
Ne?
Und ich so, also Michelle ist jemand, die Kontrolle haben will und die hat eindeutig keine Kontrolle über ihren Körper.
Vor allem, ich war ja so auch kreidebleich, hast du zu mir gesagt. Ich war so kreidebleich.
Du warst wirklich?
Ja.
Na, wenn ein Mensch zu dir sagt, mit schon so leichter Stimme, ich krieg keine Luft, dann spätestens ist schon in mir Panik. Also da war ich nicht mehr ruhig.
Das war so unangenehm auch. Dann haben sie mich ja eh mitgenommen. Wir
sie
waren ja
dann
bis um 6 Uhr morgens.
Genau,
wir waren ja dann bis 6 Uhr morgens im Spital. Aber selbst da sind sie ja nicht drauf gekommen, dass es die Gallensteine waren. Es ist ja dann noch 1,5 Jahre später
dort
gewesen.
Dort wurde das sogar nochmal verneint. Ah, da ist alles gut, glaube ich.
Ja, es war dann wirklich erst, und da kommen wir dann zum nächsten Dingen, wo ich mit meiner Mom, das war Weihnachten, vor 2 Jahren war das, glaube ich, wo ich dann so eine schlimme Kolik bekommen habe, dass ich mit meiner Mama um Mitternacht in die Notaufnahme fahren musste. Und dann war es aber schon so schlimm dort vor Ort, dass sie mich schon fast aufschneiden wollten. Wo meine Mama dann gesagt hat, nee, wir schneiden jetzt hier niemanden einfach sofort auf. Daraufhin bin ich dann wirklich erst in Wien nochmal zu den barmherzigen Schwestern gegangen. Und die haben sich das dann angeguckt und die haben gesagt, wie kann das sein, dass das 3 Jahre lang nicht bemerkt haben. 3 Jahre lang nicht bemerkt haben, dass ich mit so vielen Steinen, und dann 4 Monate später haben sie mir rausgenommen.
Ganz wichtiges Learning hier, unterschiedliche Meinungen einholen.
Ja, und Rückenschmerzen sind nicht gleich Rückenschmerzen.
Aber das Ding ist weg, die Operation war gut.
Und dann habe ich nie wieder was gehabt.
Du hast keine Probleme mehr.
Nie wieder was gehabt. Das Einzige, was ich jetzt sage, ist, dass für mich am Abend Gurken oder rohes, ja, irgendwie Gemüse. Rohes Gemüse oder so ist jetzt nicht der Burner, wenn ich das am Abend esse oder so, weil dann rumort's halt in der Nacht. Aber sonst.
Aber die Schmerzen sind einfach weg.
Weg, weg. Nie wieder
das
gehabt.
Das ist so krass. Unser
Nie
Körper
wieder
ist
gehabt.
So ein verrücktes Ding.
Das ist
Ding.
Wahnsinn.
Und die Ärzte und Ärztinnen, die einfach da in uns rumschneiden, tick, 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 so, ohne gut. Und heute können sie schon wieder nach Haus.
Naja, wir müssen ja schon sagen, 3 Tage später nach der OP waren wir ja wieder im Krankenhaus. Sonntags in der Notambulanz des AKHs.
Ach ja,
weil
das hing damit zusammen.
Das hing damit zusammen, weil ich eine Thrombose im Arm entwickelt habe. Und daraufhin durfte ich dann ja erstmal 3 Monate Blutverdünner nehmen.
Kurzen Shoutout an die Leute aus dem Stream. Ich war im Streamen an dem Tag.
Genau.
Und hab noch erzählt, so ey, Michelle ist hier irgendwie am, der tut der Arm weh. Und
der war so heiß und so geschwollen.
Ja.
Und dann waren alle so, hey Leute.
Da hat sich jemand nämlich auch gemeldet, die immer nur im Lurk, also die immer nur zuschaut und nie Dinge und hat gesagt, hey, ich bin Pflegerin oder was auch immer.
Irgendwas war sie. Oder Krankenschwester sogar
eine,
oder so.
Das ist eine Krankenschwester, genau. Das ist ein Verdacht auf Thrombose. Geht rein.
Und dann
war das
sind
wirklich
wir sonntags 6,5 Stunden im AKH gewesen. Das Beste an dem Tag war die Radiologie.
Weil die so lustig waren.
Die waren so witzig. Also alles andere, die auf der Dermatologie-Ambulanz, tut mir leider leid, war, das war so eine, wirklich keine nette Frau. Aber
ja,
die Radiologie.
Hat kein Interesse für dich gehabt.
Nein. Die waren so unverschämt. Und die dann aber, wo ich war, weil ich musste dann ja am nächsten Tag wieder rein, nachdem sie mich nach Hause geschickt haben. Wie hieß das jetzt nochmal? Das hat so einen speziellen Namen. Das ist nicht die Dermatologie dann, sondern noch eins weiter mit diesen ganzen Gefäßen und so weiter. Die waren auch wirklich großartig dann. Ja, und das Resultat war, dass ich 3 Monate Blutverdünner nehmen musste.
Jetzt habe ich dich schon gesehen, als du damals deinen Weisheitszahn rausoperiert bekommen hast.
Nein, das war nicht mein Weisheitszahn, das war eine Wurzelspitzenresektion. Ja.
Wurzelspitzenresektion.
Ja.
Das erinnere ich mich noch,
ja.
Als du deine Gallenblase entfernt hast.
Ja, als ich halb krepiert bin mitten in der Nacht und du den Notarzt gerufen hast.
Ja, wir haben einiges erlebt. Gleichzeitig sind das immer punktuelle Notfälle oder punktuelle Themen.
Und ich habe immer das Gefühl, tut mir leid, dass ich noch kurz unterbreche, wenn ich was habe, dann ist aber auch gleich so, wow.
Dann
es ist irgendwie,
schlimm
dann,
bei dir,
dann ist gleich halt, es geht immer bei mir immer so von 0 auf 100. Es ist entweder so, ich kann mich nämlich auch noch erinnern, wo wir im Krankenhaus waren und wir um 6 Uhr morgens zurückgehen, dass ich Petra dann, meine Chefin, morgens um 6 Uhr eine Sprachnachricht gemacht habe, hey du, ich kann heute leider nicht unterrichten, weil du, ich mach dir jetzt keine Sorgen, aber ich war bis jetzt gerade im Krankenhaus mitten in der Nacht. Kann ich mich noch erinnern.
So
nämlich.
Eine loyale Mitarbeiterin.
Um 6 Uhr morgens.
Um 6 Uhr morgens. Erstmal durchgemacht. Schwierig.
Es tut mir leid, ich kann heute nicht arbeiten.
Ich kann nicht kommen.
Ich habe Probleme.
Jetzt waren das immer punktuelle Notfälle oder Situationen, in denen wirklich was gemacht werden muss. Und das ist auch ein Thema, das wir aufgreifen wollen. Was ist, wenn es nicht mehr darum geht, dass du etwas operiert bekommst oder dass du etwas anschauen lässt und ob das in Ordnung ist, sondern durch eine chronische Erkrankung einfach dich den Rest deines Lebens lang begleitet. Und das ist tatsächlich, was halt einfach mir passiert ist. Und das wollen wir heute auch ein bisschen beleuchten. Und das ist so verrückt, dass das jetzt schon über 10 Jahre her ist. Ich nehme euch mit nach 2015. Erstes Engagement von West Side Story, 1. September. Ich erinnere mich, als wäre es wirklich gestern. Und ich komme dorthin, komme zur Probe, zieh mein Ding durch und hatte einfach eine Woche lang gefühlt Durchfall. Und ich denke mir, was ist da los?
Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich.
Aber das hat einfach nicht mehr aufgehört. Es ist nur noch schlimmer geworden. Und ich habe mich ja gesund ernährt. Und naja, jedenfalls habe ich mir dann dort ich hatte zum Glück einen Kollegen und der hat mir gesagt, ja, geh zum Gastroenterologen, dann dort die erste Darmspiegelung und dann weiß ich noch, wie ich zu mir gekommen bin. Da habe ich mich gefilmt auch dabei. Und
das machst du immer.
Dann habe ich, das mache ich jedes Mal. Jetzt mittlerweile sind es 10 Darmspiegelungen, die ich schon durch
hatte. Und jedes Mal. Damit, habe ich die eigentlich alle noch? Ich könnte
mal
so einen Zusammenschnitt machen.
Wäre gar nicht schlecht. Aber direkt danach bin ich noch in dem Arztraum gesessen und unter Einfluss von diesem Propofol, von diesem Schlafritzemittel, ist dann die Diagnose gestellt worden, ist eindeutig, Colitis ulcerosa. Und diesen Namen musste ich dann mal lernen.
Wir mussten auch erstmal extrem viel googeln, weil wir keine Ahnung hatten.
Es gab damals
keine Ahnung.
Noch gar nicht so viel Informationen darüber. Ich weiß noch, dass ich so eine ganz billige Seite mit FAQ gesehen habe. Und da stand, die erste Frage, ist eine Colitis ulcerosa heilbar? Nein, Punkt. Ich weiß, dass ich das noch sehr, sehr lange angestarrt habe auf dem Bett, wo ich gelegen habe, in der Wohnung in Lübeck damals. Das Komische ist aber, dass ich circa 2008 mal einen Tipp bekommen habe, pass auf, was auch immer du in deinem Leben machst, trink Alkohol oder sei wild, brich dir die Arme, brich dir die Beine, völlig egal, aber krieg keine chronische Erkrankung. Davor musst du ganz, ganz viel Acht nehmen. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das hat halt immer eigentlich während meiner Ausbildung mitgeschwungen und ich habe immer geschaut, dass ich fit bleibe. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte bis zur chronischen Erkrankung tatsächlich mein Leben lang das Gefühl, dieser Körper kann alles überstehen. Egal, was mir Schmerzen zugefügt hat oder was, wo ich mir mal was gebrochen habe. Irgendwie hat sich dieser Körper so ein bisschen unsterblich angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Naja, und dann habe ich diese chronische Erkrankung bekommen.
Wo man ja auch eigentlich bis heute noch nicht weiß, was löst eine chronische Darmerkrankung aus. Man weiß es einfach nicht.
Man weiß es nicht.
Und es ist auch, glaube ich, immer noch nicht wirklich erforscht, warum das kommt. Ob es genetisch ist, ob das irgendeinen Auslöser hat, man weiß es einfach nicht.
Weil es alles ist. Also ja. Es kann wirklich...
Es kann wirklich einfach alles sein.
Sollte ich Kinder haben, kann es sein, dass meine Kinder ebenfalls eine Colitis ulcerosa oder chronische Darmerkrankung haben können. Gleichzeitig wird dir individuell niemand sagen können, ist das jetzt die Ernährung, ist das jetzt das Medikament oder ist das die Jahreszeit?
Ich kann mich noch erinnern, wie viele verschiedene Ernährungen wir ausprobiert haben.
Leo, alles, vegetarisch, alles vegan,
zuckerfrei. Vor allem Ernährungen, die ich vorher noch nie in meinem Leben auch gehört habe, wie zum Beispiel Paleo. Ich weiß auch, vergessen, um Gottes Willen, was ist das eigentlich?
Kohlehydrate frei.
Ich kann mich noch erinnern, das war Wahnsinn, ja.
Und ich habe sogar von den ErnährungsexpertInnen im Krankenhaus gesagt bekommen, ja, sie brauchen da gar nicht so streng sein. Solange man Käse schneiden kann, ist er laktosefrei und da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Und ich habe die schlimmsten Schübe bekommen, von bis Käse, ich drauf gekommen bin. Natürlich, wenn du einen Schub hast, erkläre ich vielleicht auch ganz kurz, ohne bildhaft zu werden. Wenn du einen Schub hast, bedeutet das, dass in deinem Darm eine Entzündung ist, wie wenn du eine Wunde auf dem Arm hast, aber deine Haut aufgeschürft ist. Also es tut einfach weh, wenn du das berührst, beziehungsweise wenn deine Mandeln geschwollen sind, wenn du eine Halsentzündung hast, da ist eigentlich genau das Gleiche. Jetzt ist das Problem aber, dass der Dickdarm oder der Darm generell sich ganz viel bewegt, das merken wir gar nicht so. Aber da gibt es tatsächlich eine starke Muskulatur. Jetzt hast du die ganze Zeit, weil das die Aufgabe des Organs ist, dass das Ding sich bewegen muss. Jetzt ist das aber angeschwollen und entzündet. Und dadurch tut das weh. Und dadurch entstehen fiebrige Zustände, Abgeschlagenheit, Erschöpfung.
Appetitsverlust auch viel immer dabei.
Ja. Und der Körper kann auch gar nicht so viel Nährstoffe aufnehmen.
Ja, voll Nährstoffe war auch immer das Problem, ja.
Und natürlich, ich bin im schlimmsten Fällen, und das war 2018, bin ich bis zu 24 Mal am Tag aufs Klo gerannt.
Ja, voll. Ich
erinnere mich. Da ging nichts anderes mehr. Ja, so schaut es in einem Darm einfach aus.
Boah, da haben wir viel ausprobiert, ich erinnere mich. Aber dann hast du doch eigentlich das gefunden, was für dich gut funktioniert. Und das war ja eigentlich meist diese ganze Milch wegzulassen.
Ich habe dann eine Ernährung tatsächlich gefunden, in der unterschiedlichen Phase, nämlich ohne Entzündung, Körper spielt genauso nach Regeln, dann halte dich einfach nur an so wenig Zucker wie möglich, so wenig Fett wie möglich, so wenig ungesund wie möglich und kein einziges Milchprodukt. Das funktioniert. In einer leichten Schubphase reduzieren wir Zucker und Cheating Fast Food und in den größten Schubphasen gehen, glaube ich, Reis, Eierreis, Reis mit Gemüse, Weißbrot und alles, was irgendwie schon tot gekocht ist.
Eintöpfe hatten wir auch immer viel.
Aber du weißt nie, ist es wirklich das Essen, das eigentlich das Ganze auslöst? Und ich glaube, bei mir ist es ein ganz starker Fall von die Ernährung, die jetzt nicht förderlich ist, fitter zu werden, sondern Stress. Ja. Ganz, ganz, ganz klar. Stress legt sich sofort und diese vielen Gedanken, die ich da in meinem Kopf habe, legt sich sofort auf meinen Darm. Und das ist halt blöd. Jetzt zurück zu diesem Arztthema, zu diesem Arztbesuchthema.
Warst du da eigentlich wirklich dann auch jedes Mal nervös, wenn du zum Arzt gegangen bist? Oder warst du da einfach irgendwann an einem Punkt, wo du dir gedacht hast, bitte macht's einfach irgendwas?
Ich persönlich habe gewusst, ich komme mit meinem eigenen Wissen sowieso nicht weiter. Und ich habe sehr, sehr viel Vertrauen in die Ärzte gelegt.
Bis wir mal den richtigen Arzt gefunden haben, war es schon eine Tortur.
Es hat lang gedauert. Ich habe so viele Ärzte und Ärztinnen und Krankenhäuser durch. Es war ja eine permanente Suche nach dem Medikament und nichts hat gewirkt. Das heißt, ich hatte 5 Jahre einen permanenten Schub, eine permanente Entzündung. Der Körper war permanent krank. Aber irgendwann gewöhnst du dich an das und du lernst, gewisse Schmerzgrenzen auszudehnen. Für mich war das halt dann teilweise ganz normal. Aber Angst hatte ich nie. Ich habe immer gewusst, wenn ich zum Arzt gehe, kann ich nur eine Lösung finden. Ich war nur frustriert, wenn ich gemerkt habe, dass Arzt und ich als Patient überhaupt nicht miteinander viben. Dann war es mir aber sogar recht, pass auf, du musst mich nicht leiden können, gib mir einfach eine gute Lösung, gib mir ein gutes Medikament, hilf mir irgendwie, dass das besser wird. Ich war immer nur ungeduldig.
Ja.
Aber Angst hatte ich tatsächlich in den ganzen Phasen nie. Ein paar Highlights aus diesen 5 Jahren, weil ich habe jetzt 5 Jahre, also ich 10 Jahre habe ich die Erkrankung, 5 Jahre die schlimmste Zeit meines Lebens und ich traue mich sagen, 5 Jahre die beste Zeit meines Lebens. Nämlich fit zu werden, aber trotzdem mit dem ganzen Wissen, was einfach vorher passiert ist. So. Und diese 5 Jahre haben sich halt gestaltet, ständig zum Arzt laufen, also ich war wirklich wöchentlich teilweise beim Arzt, außer es ging mir gut. Aber wenn der Arztbesuch nicht mehr geholfen hat, dann musste ich permanent ins Krankenhaus gehen. Dann habe ich immer gespielt mit, sind die Schmerzen jetzt so groß,
dass ich ins Krankenhaus muss?
Dass ich muss, aber jetzt war auch gleichzeitig Freitagabend. Das heißt, übers Wochenende im Krankenhaus sein, da passiert doch nichts. Da sind die Ärzte und Ärztinnen nicht da. Es war ein schwieriges Hin und Her, der immer nur nicht wissen, aber auch irgendwie nicht mehr glauben, dass es noch ein neues Medikament gibt. Aber gleichzeitig, wir probieren immer weiter.
Ich meine, du hast auch viele Medikamente benutzt und gehabt, bis es da mal funktioniert hat. Und ich meine, du hast ja auch ewig lange Cortison genommen.
Ich hatte
ewig lang.
Ich hatte jahrelang permanent Cortison, 3-4 Mal im Jahr, über mehrere Wochen, ein starkes Antibiotikum. Und die Therapie, also da habe ich entweder Spritzen bekommen oder eine ganze Infusion einmal im Monat durch meinen Körper oder das Medikament, das ich jetzt habe, eine kleine Pille morgens und abends. Und diese kleine Pille morgens und abends, die hat halt wirklich geholfen.
Die dich auch echt noch einmal vor der Operation bewahrt hat, diese kleine Xelianspille.
Diese kleine verdammte Pille.
Weil eine Ärztin gesagt hat, die sogar Chirurgin ist, ich will das noch nicht schneiden, wir probieren noch eine Sache, vertrauen Sie mir bitte. Das hat funktioniert.
Da muss ich wirklich sagen, da war ich am untersten Ende von Hoffnung oder Aussicht oder...
Ja, es war nach 5 Jahren Kämpfen. Man hatte ja auch das Gefühl mittlerweile, dass die einen nicht mehr ernst genommen haben.
Ich habe vor allem auch die Ärztin eigentlich aufgesucht, damit ich sage, Sie schneiden das jetzt raus.
Genau, das war ja eigentlich das Ding.
Und ich bin dann schon mit dem Wissen, es gibt eine einzige Lösung. Ich schneide meinen kompletten Dickdarm. Ich weiß jetzt nicht, wie lang er ist, aber ich glaube, 1,5 Arme ist er im Bauch.
Das ist ja ewig.
Das ist ein sehr, sehr langes Ding. Und ohne den Dickdarm kann man durchaus leben, weil der Dünndarm unten quasi am Arsch angeschlossen wird. Ja? Man modelliert das um. Ich will jetzt nicht zu detailliert sein, aber man kann das so operieren, dass das quasi ein Dickdarm simuliert und der Körper gewöhnt sich daran. Man kann auch zusätzlich Medikamente noch nehmen und dann ist diese Krankheit weg. Spoiler-Alarm, nein, ist sie nicht, weil es gibt auch andere Menschen, die haben dann immer noch in diesen Teilen Entzündungen, weil eine Colitis ulcerosa ist etwas, das abgetrennt am Dickdarm liegt, eine Entzündung. Also immer Entzündung erzeugt am Dickdarm. Es gibt aber auch Menschen, die haben eine Colitis ulcerosa und Morbus Crohn gleichzeitig. Morbus Crohn ist so der Bruder von der Colitis ulcerosa, auch viel verbreiteter.
Aber definitiv der schlimmere Bruder, oder? Weil der kann sich doch einfach irgendwo entzünden.
Der kann sich vom Mund bis zum Hintern
wo einfach entzünden.
Ansetzen. Und jetzt stell dir vor, du schneidest das große Ding raus, aber du hast in Wirklichkeit eine nicht beachtete oder nicht offensichtliche Morbus Crohn, dann hast du halt weiterhin eine chronische Erkrankung. In dem damaligen Wissen habe ich mir gedacht, schneid das Ding einfach raus, dann bin ich das weg. Und es gibt Menschen, die habe ich heute auch noch, heute treffe ich immer noch Menschen, die haben diese Operation hinter sich und die haben ein unglaublich gutes Leben, eine gute Qualität wieder, weil, und das muss man halt wirklich sagen, wenn man mit dieser chronischen Erkrankung lebt oder mit einer chronischen Erkrankung, entweder die Therapien funktionieren nicht oder du gehst gar nicht zum Arzt und holst dir eine vernünftige Therapie. Auch ich habe versucht über Heilmedizin, Heilkräuter.
Ich kann mich erinnern, wir haben alles ausprobiert.
Alles Mögliche.
Alles. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, wie viele Artikel wir zu dieser Operation gelesen haben und das für und wieder. Und ich meine, man muss dazu sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch in einer Fernbeziehung gelebt haben. Und ich weiß noch, dass es dir einmal wirklich, wirklich schlecht ging. Und das war eben auch diese letzte Entscheidung jetzt, ob du das dann raus, den man lässt oder nicht. Und ich habe dann in Minden tatsächlich alles stehen und liegen gelassen und bin dann hergeflogen, damit wir diese Entscheidung treffen können.
Ja, tatsächlich.
Du und ich.
Und so verwirrt, wie ich dann einfach zu dem damaligen Zeitpunkt war. Erstmal dreht sich das ganze Leben
nur noch darum,
aufs Klo gehen oder das richtige Essen. Der Rest
eigentlich
ist Survival. Es ist wirklich Survival-Mode. Ja,
nichts anderes mehr.
Und du verlierst auch einfach die Hoffnung an das Krankenhaus. Du verlierst die Hoffnung an irgendwelche Alternativmedizin. Ja. Und vor allem verlierst du auch
irgendwo ein bisschen an dich selbst und an deinen Körper.
Ganz genau.
Weil du konntest ja deinen Körper nicht mehr vertrauen, dass das jetzt irgendwie noch ansatzweise besser wird. Diese Hoffnung ist ja dann einfach nach 5 Jahren intensivem Leiden irgendwie einfach nur noch erloschen. Oder hat man auch gedacht, das ist eine einzige Lösung, die man jetzt noch hat.
Und da muss ich wirklich sagen, da will ich in meinem Leben nicht nochmal hin. Aber das große Learning war nicht, ich kriege jetzt neue Medikamente und ich kriege eine gute Therapie und damit mache ich alles weiter. Mein Learning war, ab jetzt gilt es, sich vorzubereiten darauf, wenn ich wieder krank werde, dass ich dann sage, so, diesmal bin ich aber vorbereitet. Diesmal weiß ich, wie ich mit meinem Geist umzugehen habe, dass wir uns nicht verrückt machen lassen, dass wir ganz ruhig bleiben können, dass wir auch, wenn wir Stress haben, das kontrollieren. Und auf der anderen Seite, dass es völlig in Ordnung ist, wenn diese chronische Erkrankung irgendwann wieder völlig verrückt spielt und ich trotzdem noch diese große Kolektomie, nennt man das, weil mir haben Menschen, die ich auf dem Weg einfach begleitet habe als Coach, ebenfalls diese Erkrankung gehabt und die Operation schon gehabt und waren wirklich sehr, sehr glückliche Menschen.
Ja.
Und die geben mir dann persönlich auch Kraft zu sagen, hey, das ist okay, wenn es so ist. Ich bin dann halt irgendwie, ja, noch ein schmalerer Mensch als vorher.
Oh Mann, das wird mir jetzt wahrscheinlich ewig irgendwie vorhalten, dass ich es gesagt
wie war das,
habe.
Aber wie war das für dich? Du konntest nicht wirklich
mitgestalten,
aber du bist halt meine Partnerin und wie war das für dich?
Ja, ich konnte ja nichts tun. Mir waren ja die Hände gebunden eigentlich mehr oder weniger. Ich war nicht hier. Das war ja Punkt Nummer 1. Wir waren ja nur eine gewisse Zeit lang gemeinsam. Das war die Zeit in Hannover. Da war es aber noch nicht mal der Tiefpunkt, glaube ich, in Hannover.
Ja, der kam 2019 tatsächlich, weil ich war im Januar auf Reha 2019. Und da habe ich gemerkt, um Gottes Willen, mir geht's besser. Und plötzlich ist im März ein noch viel schlimmerer Schub gekommen als jeder andere davor. Und das hat meine Psyche, meine Motivation und alles einfach gebrochen. Und ab dann habe ich gesagt, so, ihr schneidet das raus. Dann im Juni hatte ich das neue Medikament bekommen und im August bist du zu mir gezogen und da waren schon 2 Monate und da ging es mir besser.
Ja, im Prinzip waren mir ja die Hände gebunden, mehr oder weniger. Ich konnte halt nur da sein, wenn ich halt da sein konnte. Und das haben wir halt eben auch so gemacht. Wenn ich da sein konnte, war ich da. Wenn nicht, waren wir halt viel in Kontakt, aber ich konnte halt nicht viel persönlich da sein, was natürlich für uns, für dich und sowohl für mich natürlich auch eine extremst schwierige Herausforderung einfach war.
Ich erinnere mich noch an einen großartigen Schlüsselmoment. Ich glaube, das war wirklich einer der schönsten. Da war ich im Krankenhaus so lang. Du hast gefragt, soll ich runter zu dir nach Wien fliegen oder nicht? Und ich habe gesagt, wenn du einfach neutral nicht mich mit diesen wehleidigen Augen, wie alle mich angesehen haben, die standen immer alle in meinem Bett und haben mich angesehen,
oh mein Gott,
wie so ein Tropfen. Wie so ein
aber
Schluck
das haben
Wasser.
Mich auch immer alle so angeguckt. Na, wie geht's ihm denn? Ja, und wie geht's denn dir damit? Was? Ja, und was macht ihr denn da jetzt?
Schau, versteh mich nicht falsch. Es ist fast schwerer, außen zu stehen und nichts tun zu können, als selbst in dem Moment zu sein. Muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt dann auch eine Zeit lang auf der anderen Seite gewesen und es tut genauso dreckig weh, nichts tun zu können, wirklich hilflos zu sein. Aber du bist damals nach Wien geflogen, hast uns jeweils ein Pokémon-Spiel gekauft. Ich glaube, es war
Gameboy.
Sonne und Mond.
Ja.
Dann haben wir nebeneinander gesessen im Krankenhaus und haben das gezockt. Und das war so, ohne Reden. Und das war so schön. Und das war einfach nur da sein, die Situation nicht besser machen können, aber gemeinsam zu akzeptieren. Wenn ich reden wollte, habe ich reden können. Wenn ich nicht reden wollte, dann haben wir einfach geschwiegen.
Du kannst nichts machen als außenstehende Person. Wir sind die Hände gebunden. Du kannst dich auch nur einlesen und Meinungen reinholen und versuchen, irgendwie noch eine andere Möglichkeit zu bringen. Aber du hast ja selber auch keine Ahnung und warst noch nie damit konfrontiert einfach und weißt dann halt einfach nicht, ja, machen wir jetzt. Du kannst halt immer nur ausdiskutieren gemeinsam und halt gemeinsam versuchen, okay, das machen wir als nächstes, das machen wir als nächstes. Aber im Endeffekt hätte ich jetzt, glaube ich, auch nichts anderes machen können.
Das Komische ist aber, und hier kommt diese Wendung von dem Ganzen. Damals war ich 2015 ein Musical-Darsteller, der dachte, er weiß, wie die Welt funktioniert, er weiß, wie er sich geben muss. Und ich war ja tatsächlich erfolgreich.
Ja, ja, absolut. Das, was ja auch unglaublich schade war, weil deine Karriere war dadurch eigentlich komplett im Arsch.
Die war im Arsch, ja.
Du konntest das aktiv nicht mehr machen.
Aber der Mensch, der ich heute bin, der hätte ich tatsächlich ohne diese Erkrankung nicht sein können. Und da kommt halt dieser Gegenpol, dass ich mir denke, ja, ich will diese chronische, also ich wünsche sie niemandem, um Gottes Willen. Also aufs Klo gehen ist einfach bei uns Menschen das eines der unangenehmsten Themen. Bei der jungen Generation wohl nicht, die reden permanent übers Kacken.
Wirklich?
Ja, ja, da ist das gar kein Thema.
Okay.
Egal ob Mann, Frau.
Finde ich irgendwie wieder cool. Weil prinzipiell ist es ja ganz normal. Jeder von uns muss aufs Klo. Es riecht nicht nach Rosen.
Der Mensch, der ich heute bin, mit Weitblick, mit Ruhe. Ich bin nicht immer ruhig, aber der will ich schon sein. Jetzt habe ich vor 3 Wochen eine Untersuchung, wieder eine Darmspülung gemacht, meine 10. Und tatsächlich hatte ich jetzt wieder eine aktive Entzündung. Und das hat mir kurz schon mal das Leben angehalten. Es war so, oh, warum? Ich verstehe es nicht.
Das habe ich auch nicht verstanden und das verstehe ich bis jetzt nicht.
Wie, ich mache wieder so viel Sport, dass ich meinen Ausgleich habe. Ja, ich habe viel auf der Arbeit zu tun. Fühle ich mich gestresst? Fühle ich mich nervös? Eigentlich nicht. Trotzdem fängt das wieder an. Man weiß auch nicht, verschwindet das jetzt wieder, wenn ich dann im Sommer einfach ein bisschen auf Urlaub bin und alles ein bisschen entspannter ist.
Vor allem finde ich, was es einfach so erschreckend gemacht hat. Du hast ja 0,0 Beschwerden gerade. Du hast keine Schmerzen, nichts.
Deswegen, darauf bin ich vorbereitet. Ab jetzt heißt es auch auf Arbeit, heißt es in den Sachen, die ich erleben möchte, weil ich bin dann immer so gierig. Ich bin dann immer so, ich möchte aber noch das erleben. Ich habe da den Jakobsweg und ich will da.
Ja, und dann mal kurz 21 Kilometer laufen, weil das das muss man jetzt machen, nachdem man das bekommen hat. So, da ist es voll der Weg.
Tatsächlich ist das für mich etwas ganz Wichtiges, glaube ich. Ich muss die Sachen noch erleben, solange ich kann. Aber ich will nur sagen, auf das habe ich mich vorbereitet, es ist in Ordnung und hier ist meine natürliche Grenze. Wenn jetzt jemand von mir verlangt, ich muss auf der Arbeit noch mehr geben, wenn jetzt jemand irgendwie oder ich glaube, ich muss über meine Grenzen gehen, dann ist da Schluss. Ab jetzt gilt existieren, reicht vollkommen und ist mein Erfolg. Also wenn ich anderen Menschen, die heute in der Folge noch bisher zuhören, wir haben halt eine lange Folge, dann...
Und eine sehr depressive Folge bestimmt.
Ja,
voll. Die Leute werden sich jetzt denken, um Gottes Willen.
Was wollen wir mitgeben? Mein Take ist, schau, dass du keine chronische Erkrankung bekommst. Und wenn es so ist, dann hol dir gute Ärzte, hol dir viele Ärzte und hör auf dich.
Ja.
Was ist dein Take?
Mein Take, puh, als die Außenstehende?
Für Arztbesuche, das kann alles sein.
Versucht es mit Ruhe zu nehmen. Selbst wenn ihr nervös seid, ist irgendwie auch normal, aber ich finde, aus Nervosität darf nicht Angst entstehen. Also versuch durchzuatmen, auch wenn du nervös bist. Als Außenstehende, wenn jemand Hilfe braucht oder es einfach einem nicht gut geht, versucht die Person nicht zu ändern in ihren Gedanken. Weil ich kann mich auch noch erinnern, dass du irgendwann mal neben mir gesessen bist, du mich angeschaut hast und auch zu mir gesagt hast, du musst nicht bei mir bleiben. Wenn dir das zu viel ist, kannst du auch hier einfach sagen, gehst jetzt. Und das ist schon auch, also erstmal ein extremer Mut von dir, einfach nach so einer langen Beziehung zu sagen, du pass mal auf, ich bin einfach so an einem Tiefpunkt, ich ziehe dich da jetzt so mehr oder weniger nicht mit runter. Auf der anderen Seite habe ich aber, obwohl es lange natürlich schwierig war, kein einziges Mal den Gedanken gehabt, dass ich dich jetzt verlassen würde. Ein einziges Mal, egal wie schwer es war.
Es ist einfach, warum ich das gesagt habe, ich kann mich nicht mehr genauso erinnern, aber ich
Ich kann mich sehr gut daran erinnern.
Ich verstehe, dass ich es gesagt habe, weil sich mein Leben nur noch um diese blöde Erkrankung
unser beider Leben, egal wo wir hingehen wollten, es war halt natürlich immer, ist es möglich?
Zum Supermarkt zu gehen, spazieren zu gehen, in den Urlaub zu fahren, überhaupt auf die Uni oder überhaupt mal zu studieren. Weil es geht, ich kann nicht mal eine Prüfung schreiben, ohne 3-mal während der Prüfung, weil ich bin auch aufgeregt, auf die Toilette zu rennen.
Ja.
Es dreht sich alles nur noch um das und das Essen dreht sich nur noch um das, wie lange bleibe ich auf, wann stehe ich nachts auf. Da verstehe ich, dass das die Erwartung von einem Menschen so gekippt ist, wie man eigentlich gemeinsam lebt, dass ich zumindest dir die Option offen lassen wollte.
Voll. Aber ich denke mir, als außenstehende Person versucht die Person, die gerade durch diese schwere Zeit geht, definitiv nicht zu ändern in ihren Gedanken, sondern einfach mit Ruhe beizustehen, sie zu lassen, es anzuhören und dann nicht eine neunmal kluge Weisheit, die man jetzt irgendwo gerade im Internet gelesen hat, irgendwie rauszuhauen, weil das bringt halt einfach nichts. Versuche einfach ruhig unterstützend zu bleiben und doch auch, wenn du den leisesten Zweifel hegst, trotzdem offen und ehrlich darüber reden, weil ich glaube, das, was uns einfach auch immer geholfen hat und uns jetzt auch immer noch in unserer Beziehung hilft, warum wir going strong sind, wie wir sind, ist einfach diese ehrliche Kommunikation, auch wenn es vielleicht mal unangenehm ist.
Und eine letzte Sache möchte ich noch hinzufügen. Ihr seid wirklich nicht alleine.
Nein.
Es gibt so viele Menschen, die ebenfalls mit Erkrankungen sichtbar, unsichtbar, körperlich, psychisch. Thema Neurodivergenz ist gerade im Aufkommen.
So groß, ja.
Ihr seid wirklich nicht alleine, weil nur 3% angeboren sind an Behinderungen oder Diagnosen. Das heißt, 97% der Diagnosen, die Menschen haben, haben sie im Laufe ihres Lebens bekommen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch so schnell wie möglich eine Community sucht, wo ihr euch untereinander austauschen könnt, wo ihr euch gegenseitig Ärzte, Ärztinnen zuschieben könnt, Therapien, weil es gibt diese Menschen und du brauchst niemals alleine sein. Und es ist immer wichtig, dass du für dich deinen Frieden findest. Entweder indem du Leuten davon erzählst oder indem du Leuten nicht davon erzählst. Aber du brauchst dich niemals einsam fühlen und hilflos.
Und es ist auch immer okay, wie du dich fühlst. Es ist okay, wenn du dich so fühlst. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen, dass dir das jetzt passiert ist. Oder dir das jetzt gerade angetan wird vom Leben oder so weiter, es ist auch vollkommen okay, sich da kurz im Leid auch zu suhlen, aber es nicht überhand nehmen zu lassen.
Deswegen vielen herzlichen Dank auch für dieses ernste Thema. Normalerweise
und
haben
fürs
wir immer,
Zuhören.
Haben wir immer positive, super lustige Themen.
Werden wir
Themen.
Nächste Woche wieder machen.
Nächste Woche werden wir noch wieder, oh Gott, wir werden lachen.
Ja.
Kann man
das
Lachen planen?
Mal? Nein.
Ich weiß nicht, kann man nicht schwierig
Nein.
planen.
Obwohl, wir wissen alle, dass ich schon auch eine sehr lustige Person bin. Also kann natürlich...
Okay.
Ja, kann man auch schon planen, wenn man mich anhört, dass man dann irgendwann lachen wird.
In diesem Sinn.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns in 2 Wochen wieder hier bei Verplant Organisiert mit Michelle
und Zaki.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao.